Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Remdesivir, entwickelt worden ist das Medikament eigentlich mal zur Behandlung von Ebola-Infektionen. Hier erwies sich Remdesivir allerdings als wenig wirksam und mit Ausbruch der Corona-Pandemie sind neue Hoffnungen an dieses Medikament geknüpft worden. In ersten Studien erwies es sich als hilfreich, denn erhielten Patientinnen und Patienten Remdesivir frühzeitig, dann ließ sich deren Genesungszeit um einige Tage verkürzen. Remdesivir gehört zu einer Gruppe von möglichen Wirkstoffen gegen Covid-19, die auch in der großen Solidarity-Studie der WHO auf ihre Wirksamkeit geprüft werden. Zwischenergebnisse legten nun nahe, dass Remdesivir wenig oder gar keinen positiven Effekt habe. Das teilte die WHO vergangene Woche mit. Die Ergebnisse sind bislang allerdings noch nicht veröffentlicht worden. Professor Bernd Salzberger leitet den Bereich Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg. Er ist häufiger unser Experte, Ansprechpartner auch zu Themen der Infektiologie. Ich begrüße ihn jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Professor Salzberger.
Guten Tag.
Remdesivir soll ja die Vermehrung des Coronavirus bremsen, im Idealfall sogar stoppen, heißt das, Stand des Wissens heute, wenn man es gibt, dann so früh wie möglich. Ist das etwas, was noch gilt?
Das wäre prinzipiell wünschenswert. Auf der anderen Seite, jemand, der noch gar keine Beschwerden hat, der hat gute Chancen, auch ohne viel Beschwerden durch diese Infektion durchzukommen. Das heißt, die beste Möglichkeit ist vermutlich, dass bei jemand zu nehmen, der durch eine Lungenentzündung gerade Sauerstoff braucht. Das wäre sozusagen der ideale Zeitpunkt, wenn die Lungenentzündung schlechter wird, dann sozusagen einzugreifen mit dem Remdesivir.
Da kann es ja auch um Stunden gehen. Sollte man da irgendwo strategisch als Patientin, Patient, wenn man das verhandeln kann, mit Hausärztin, Hausarzt, sollte man das irgendwo besprechen?
Ja, aber das ist natürlich keine Geschichte, die der Hausarzt eigentlich machen kann. Remdesivir wird ja als Infusion gegeben und kann nur im Krankenhaus gegeben werden. Also man sollte rechtzeitig, wenn eine Lungenentzündung tatsächlich vorliegt, auch einen stationären Aufenthalt anstreben.
Macht die sich wirklich, weil der Übergang von Husten dann in eine Lungenentzündung, ohne weitere Hilfsmittel, wenn das die Hausärztin, Hausarzt feststellen kann, geht das ja. Und dann muss das ja auch recht zügig gehen.
Das muss recht zügig gehen. Das ist manchmal auch tatsächlich ein Problem. Das ist so, dass die Luftnot, die eigentlich schon objektiv da ist, nicht recht bemerkt wird. Das ist ein Problem, aber aus diesem Problem kommt man auch nicht ganz einfach heraus.
Es gab in einer Tageszeitung überregionalen einen Oberarzt aus einer Klinik im Rhein-Main-Gebiet, der kürzlich schrieb, also die Hälfte der Patientinnen und Patienten, die er dann in der Klinik sieht, die sind für Remdesivir schon nicht mehr geeignet, die kommen nicht in Betracht. Was ja die Frage auslöst, müsste nicht eigentlich die Tendenz sein, im Zweifel lieber gleich in die Klinik?
Das ist auch ein schwieriger Punkt, weil die Kapazitäten sind im Augenblick noch nicht begrenzt, aber das kann natürlich schnell passieren. Und es macht auch keinen Sinn, jemand mit einem leichten Verlauf stationär zu behandeln. Aber da muss man an der Stelle gut hingucken, muss man vielleicht auch, und das kann man auch ambulant machen, die Sauerstoffsättigung messen und sehen, wie der Zustand des Patienten ist.
Da sind ja Zahlen auch im Zuge der Erkrankung von Herrn Trump, die ist ja dann doch in großen Teilen öffentlich geworden. Sind da Werte einfach mal, die Sie klinisch verwenden? Also 100% erreicht keiner, aber man sagt so 98-94%, das ist normal.
Genau, und wenn jemand unter 94 geht, außer er ist ein sozusagen langjähriger Raucher und hat schon sozusagen Schäden an der Lunge, solche Menschen haben natürlich von vornherein eine niedrigere Sauerstoffsättigung. Das muss man auch oft an den einzelnen Patienten anpassen. Aber in der Regel gilt eigentlich, der Gesunde sollte über 94 sein.
Ja. Und Sie werden dann unruhig, wenn es dauerhaft darunter liegt?
Ja. Ja.
Kommen diese Zwischenmeldungen jetzt dieser Solidarity-Studie für Sie überraschend? Also was den Endpunkt Sterblichkeit angeht?
Also ja, sozusagen, wenn die Sterblichkeit, die Gruppengröße in der Solidarity-Studie wäre schon gut geeignet, um einen Effekt bei der Sterblichkeit zu sehen. Es zeigt sich aber bei der Solidarity-Studie, genauso wie bei den anderen Studien, dass das Medikament, wenn es zu spät einsetzt, was Sie vorhin schon zitiert haben, dann nicht mehr wirkt. Das wirkt tatsächlich in dieser kritischen Phase, wenn die Lungenentzündung schlechter wird. Das zeigt sich übrigens auch im Solidarity-Trial, also das ist sozusagen die gute Nachricht, auch da gibt es eine Wirksamkeit. Das ist eigentlich sehr im Einklang auch mit zu den anderen Studien von Remdesivir.
Bei dem amerikanischen Patienten hatte man den Eindruck, dass da alles auf einmal so reingekippt wurde, in Anführungszeichen, also sehr schnell. Dieser sehr frühzeitige Einsatz, würden Sie sich von dem etwas versprechen, von Remdesivir? Also ich bohre da immer noch mal weiter rum.
Ja, wenn man das tatsächlich sehr gut fokussiert, es nützt nichts, das jemandem zu geben, der gar kein Komplikationsrisiko hat und der auch keine Lungenentzündung hat, weil dann würden Sie sozusagen 95% der Patienten umsonst behandeln. Und das mit einem Medikament, was derzeit auf dem Weltmarkt auch knapp ist, auch das ist so. Natürlich sozusagen bei jeder Infektion ist es prinzipiell besser, je früher behandelt, umso früher zu behandeln. Nur 95% aller Menschen, die eine Covid-Infektion kriegen, die gehen ja mit sehr, sehr wenig Komplikationen dadurch. Und die alle mit Remdesivir zu behandeln, das wäre unsinnig.
Ich denke, dieses wird mit Aufmerksamkeit auch wahrzunehmen sein, was Sie jetzt sagen, als Kliniker, der mit den schweren Fällen ja dann zu tun hat, dass 95% tatsächlich in dieser häuslich zu managenden Situation ablaufen. Wie sieht denn der Werkzeugkasten zur medikamentösen Behandlung derzeit aus, nachdem da solche Relativierungen dort drin sind? Was ist denn von den Antikörpern, die man da auch gegeben hat beim amerikanischen Patienten, und zwar gleich als erstes? Wie sieht es damit aus?
Also da gibt es noch keine Wirksamkeitsdaten zu. Die monoklonale Antikörper sind prinzipiell ein interessantes Instrument, wirken gut bei Ebola zum Beispiel. Und wir hoffen einfach hier auch, dass das bei Covid auch kommt. Aber die Daten liegen noch nicht vor, die Studien laufen da noch. Das wichtigste Medikament, was wir im Augenblick haben, ist das Corticosteroid Dexamethason, was im späteren Verlauf der Erkrankung gegeben wird, wenn der Körper mit einer zu starken Entzündungsreaktion reagiert.
Das hört man ja von den Pathologen auch immer, dass es so diese zwei Wege in die fatale Entwicklung gibt. Entweder eben doch das Überschießen der Virusmenge und die fatale Situation in der Lunge, oder aber eben halt die Reaktion des Organismus massiv mit der Inflammation, mit dieser Entzündung. Ja. Ist denn da der richtige Zeitpunkt für dieses Dexamethason gewählt? Beim amerikanischen Patienten hat man das ja auch gleich reingekippt. Sollte man das unter Umständen viel früher geben? Gibt es da Ansätze für eine Studie dazu?
Ja, es gibt zumindest Daten aus der großen englischen Studie, aus der Recovery-Studie, wo man sieht, dass das, wenn das in der ersten Woche der Infektion gegeben wird, relativ wenig ausmacht. Also das ist schon sinnvoll, das zum Zeitpunkt der Inflammation einzusetzen. Und wir haben auch ein bisschen Sorge, das sehr früh einzusetzen, weil wir haben nichts Gutes, um das Virus wirklich zu stoppen. Und im Prinzip würden wir auch der eigenen Immunabwehr gegen das Virus natürlich eine Bremse anlegen. Also das ist ein zweischneidiges Schwert und nicht ganz einfach zu entscheiden.
Ja, da gibt es aber doch den Streit in der Medizin darüber, ob wirklich eine einmalige Gabe, wenn man jetzt bei einer Kurzzeittherapie bleibt, wirklich diese Immununterdrückung, die Abwehrunterdrückung auch hat. Also die Allergologen sagen schnell was anderes. Und wenn ich denke an die Riesenmengen, die da in der HNO bei Hörsturz gegeben werden, die werden ja auch nicht alle krank. Gut, die sind nicht vorerkrankt.
Die haben keine akute Infektion. Das ist ein bisschen das Problem. Aber diese Frage ist tatsächlich offen. Die kann man auch nicht jetzt sozusagen apodiktisch in der einen wie in der anderen Richtung beantworten, ganz klar.
Ja. Ist sowohl für, vielleicht als Fazit auch in diesem Gespräch, Remdesivir und Dexamethason noch wirklich offen in der Herausforderung, den optimalen Zeitpunkt dann auch tatsächlich zu finden und auch zu definieren?
Ja, das ist eine Herausforderung, und auch sozusagen viele Patienten, vor allem mit einem schweren Verlauf, werden ja im Verlauf der Erkrankung beides kriegen. Und wie wir das genau und am besten kombinieren, das steht auch noch ein bisschen offen. Ja.
Bleiben noch die Blutgerinnungshemmer?
Ja, die sozusagen, aber das ist ein ganz anderer Pathomechanismus. Blutgerinnungshemmer muss man bei einer schweren Entzündung auf jeden Fall geben. Entzündung und Covid sozusagen können zusammen eben die Blutgerinnung sehr, sehr stark aktivieren, und das ist eine wirkliche Gefahr für schwerkranke Patienten. Ja.
Das heißt, das, was man so nach Operationen kennt, solche Hämmer müssen frühzeitig gegeben werden, oder in welchem Krankheitszustand wird das verbreitet?
Also auch dann, wenn der Patient stationär aufgenommen werden muss, also wenn der Patient immobil ist, würde ich sagen. Immobilität ist ja auch ein wichtiger Faktor für die Blutgerinnung. Und wenn ein Patient durch seine Krankheitssymptome nicht mehr richtig mobil ist, dann würde ich den Zeitpunkt sehen, eben an eine prophylaktische Blutgerinnungs- Hemmung einzusetzen.
Ist das etwas, was noch in die Medizin, in die praktische Medizin hinein stärker noch kommuniziert werden sollte?
Das ist ein schwieriger Punkt, weil das muss ja unter Umständen dann auch in der ambulanten Medizin so eingeführt werden. Aber ich glaube, das wird im Augenblick in allen Leitlinien so diskutiert. Ja.
Dann danke ich ganz herzlich für diese Einordnung, für diesen Zwischenstand, für die Bewertung. Professor Bernd Salzberger war das. Er leitet den Bereich Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg. Vielen Dank und einen schönen Tag nach Regensburg.